Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde und freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind. Eine Bibelstunde unter Gottes Wort, und da passt auch der Wochenspruch heute besonders gut. Er steht in Hebräer 3 und heißt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Und wir wollen ihn reden hören, sonst wären Sie vielleicht auch nicht hier.
Ja, auch ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich über jeden, der heute da ist. Wir haben uns im vergangenen Jahr in verschiedenen Bibelstundenkreisen mit Bäumen beschäftigt, mit Bäumen, die in der Bibel vorkommen. Und in dem Zusammenhang haben wir manchen Baum etwas näher kennengelernt, zum Beispiel den Oliven- oder Ölbaum, auch den Maulbeerbaum, den Baum, der am Wasser gepflanzt ist, den Feigenbaum, die Palme und die Zeder, den Ginster und den Granatapfelbaum. Und einen dieser Bäume möchte ich heute auch gerne mit Ihnen anschauen. Insbesondere die Geschichte, die zu diesem Baum gehört, und zwar den Ginster. In der Lutherbibel steht nicht Ginster, sondern da ist er als Wacholder bezeichnet. Aber ich werde jetzt eigentlich vom Ginster immer sprechen. Der Ginster ist in ganz Europa verbreitet. Er kommt aber auch in den Wüsten Syriens und Arabiens vor und in Israel. Meist wächst er an nährstoffarmen Standorten, ist völlig blattlos. Im Frühling ist er bedeckt mit weißen und rot gestreiften Blüten, die nach Mandeln duften. Der Ginster verfügt über extrem lange Wurzeln. Sie können bis zum Grundwasser hinunterreichen. Im Gegensatz zu den Ginstersträuchern, die wir in unseren Gegenden finden, zum Beispiel vor allem im Schwarzwald, kann der Ginster in Israel 3,5 Meter hoch werden, sodass unter einem Ginsterstrauch ohne weiteres ein Mensch Schutz suchen kann. Im Buch Hiob wird auf seine Wurzeln Bezug genommen. Sie wurden früher auch als Speise für die Armen verwendet. Jetzt aber meine Frage: In welcher Geschichte kommt denn der Ginster vor und spielt dort eine besondere Rolle? Aha, jetzt steht es 1:1 wie beim Fußball. Also, wir geben jetzt mal dem Elia den Vorzug. Der Jona, der war unter einem Rizinus, unter einer Rizinusstaude. Ja, also wir sind heute beim Elia. Und zwar hat der Elia auf seiner Flucht vor der Königin Isabel in der Wüste Schatten unter einem Ginsterstrauch gefunden und gesucht. Ich lese jetzt immer wieder mal ein paar Verse aus 1. Könige 19. Elia aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Um Elias Reaktion verstehen zu können, müssen wir einige Kapitel im 1. Buch Könige zurückgehen. In Kapitel 17 lesen wir, wie Gott diesen Mann in der dunklen Zeit, in der er lebte, gebrauchte. Elia war ein unerschrockener Bußprediger, der dem gottlosen König Ahab Gericht ankündigen sollte, wegen des Götzendienstes in Israel. Und zwar sollte in der nächsten Zeit weder Tau noch Regen fallen. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Kapitel 17, Vers 1. Ein unerschrockener Bußprediger, er war aber auch ein glaubensvoller Beter. Auf dem Berg Karmel wagte es Elia gegen 450 Baalspriester und gegen 400 Propheten der Aschera anzutreten. Und auf sein Gebet hin fiel Feuer vom Himmel. Ich lese aus Kapitel 18 die Verse 36 bis 39 dazu. Und um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr Gott, bist und dass du ihr Herz herumgewendet hast. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als solches das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Gott bezeugte sich vor allem Volk als größer und mächtiger als ein ohnmächtiger Baal. Und anschließend betete Elia um Regen. Und der Regen setzte ein, so können wir es auch im Jakobusbrief nachlesen, in Kapitel 5, Vers 18. Das alles lag jetzt vor dieser Begebenheit in 1. Könige 19. Und man fragt sich, wie konnte es denn dazu kommen, dass ein so mutiger, glaubensstarker Mann nach einem solchen Erleben aufgeben will? Eigentlich brauchen wir uns nicht sehr über den Elia wundern. Denn vermutlich kennen und wissen Sie das auch aus Ihrem Leben, wie schnell Zuversicht und Mut in Angst und Verzagtheit umschlagen können. Elia hat sich den Fortgang der Ereignisse anders vorgestellt. Die Götzendiener waren ausgerottet. Das Volk hatte sich wieder ganz auf die Seite Gottes gestellt und bekundet: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber Isebel gibt sich nicht so schnell geschlagen. Sie nimmt ganz bewusst den Kampf gegen Elia auf und auch mit seinem Gott. Und so sendet sie einen Boten zu Elia und lässt ihm ausrichten: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht allzu verfahre, wie du mit dem Leben jener Baalspropheten. Diese Drohung führt Elia in eine tiefe Krise. Er ergreift die Flucht und läuft davon. Es ist nicht das erste Mal, dass Elia eine Todesdrohung erhielt. Nach der Ankündigung des Gerichtes in 1. Könige 17, dass es in nächster Zeit weder Regnen noch Tau geben würde, musste Elia schleunigst das Land verlassen. Doch da hatte Gott es ihm geheißen: Geh weg und verbirg dich am Bach Krit. Und daraufhin hatte Elia im Auftrag Gottes sich aus dem Staub gemacht. In 1. Könige 17, Vers 5 lesen wir dann: Da ging er hin und tat nach dem Worte des Herrn. Doch hier in unserem Abschnitt, in Kapitel 19, da läuft Elia weg, ohne ein Wort von Gott, ohne einen Auftrag von Gott dazu bekommen zu haben. Hier nimmt er die Sorge um sein Leben selbst in die Hand. Elia geht in eigener Regie. Er sieht nur noch die mächtige, bösartige Isebel und ihre Drohung. Er sieht nur noch sein eigenes Elend. Er sieht nur noch all die Widrigkeiten und die Last seines Prophetenamtes. Der Blick auf Gott und auf seine Macht ist ihm völlig verloren gegangen. Alle bisher erfahrene Hilfe ist wie aus seinem Gedächtnis ausgelöscht. Elia fühlt sich allein gelassen. Merken wir, es ist doch oft nur ein kleiner Schritt vom Stehen zum Fallen, vom Überwinden zum Unterliegen. So wie es auch der Paulus einmal in 1. Korinther 10, Vers 12 sagt: Wer sich dünkt, er stehe, der sähe wohl zu, dass er nicht falle. Auch im Leben großer Gottesmänner gibt es schwache Stunden. Und an der Stelle wurde ich noch einmal an Jochen Klepper erinnert und an sein Weihnachtslied: Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Und an den Rat, den er uns mit diesem Lied gibt: Sieh nicht auf dich, auch nicht auf die notvollen Umstände, die dich umgeben mögen. Sieh auf Jesus, sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Und wir sagten uns damals in der Weihnachtsbibelstunde: Es ist ein lebenrettender Blick. Vielleicht haben wir diesen Rat inzwischen schon wieder vergessen. Über all dem, was im neuen Jahr schon wieder auf uns eingestürmt ist und uns vielleicht auch schon wieder belastet. Aber es gilt auch 2024, das ganze Jahr und drüber hinaus: Sieh auf Jesus. Sieh auf Jesus und nicht auf deine Schwachheit. Sieh auf Jesus und nicht auf deine Umstände. Und wir sagten uns schon damals bei Jochen Klepper: Es ist so tröstlich, dass Gott seine Sache auf Erden auch mit solchen führt, bei denen es nicht viel braucht, dass sie verzagen. Und zu denen muss ich mich oft genug auch rechnen. Und so schreibt Jakobus auch von Elia, dass er ein schwacher Mensch war. Jakobus 5,17. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, dass er ein Mensch war wie wir. Kein Übermensch, kein Held, ein Mensch wie wir. Und das sehen wir hier auch in diesem Abschnitt 1. Könige 19. Elia läuft davon. Er will keine Verantwortung mehr tragen. Er will auch keine weitere Enttäuschung erleben. Er will nur noch seine Ruhe. Er will auch keine Menschen mehr um sich haben. Und so läuft er bis zur Grenze, bis nach Juda, das außerhalb des Einflussbereichs von Isebel liegt. Und dort denkt er, von ihren Nachstellungen sicher zu sein. Er begibt sich nach Beersheba, im äußersten Süden, und von dort geht er noch weiter hinein in die Wüste, in den Negev. Und dort setzt er sich unter den Ginsterstrauch und wünscht sich zu sterben und nicht mehr aufwachen zu müssen. Dem Teufel war was gelungen. Dem Teufel war es gelungen, Elia durch Mutlosigkeit und Verzagtheit völlig außer Gefecht zu setzen. Jemand sagt: Verzagtheit ist eine Beleidigung unseres großen Gottes, der immer noch Möglichkeiten hat, uns zu helfen. Das ist eine Aussage, die einem zu Herzen geht. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Aussage, die einem zu schaffen macht, die man erst einmal verdauen muss. So ging mir es zumindest, weil ich mir auch sagen muss, wie oft habe ich meinen Herrn auch schon mit meinem Kleinglauben beleidigt. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Elia befand sich in der Nachwirkung des großen Sieges auf dem Karmel. Und in solchen Situationen und in solchen Zeiten müssen wir uns besonders wappnen gegen die Angriffe des Feindes. Und da sind wir oft auch ganz besonders anfällig dafür, vielleicht auch harmlos. Hätte der Elia auf seinen bisherigen Weg zurückgeschaut, so hätte er eindeutig die Hand Gottes in seinem Leben erkannt. Kommen Sie doch noch rein, oder? Hier. Dann hätte Elia erkannt, wie viel Führung, wie viel Bewahrung, wie viel Wundertun in seinem Leben schon lag. Dann hätte er eine ganze Kette von Beweisen, dass Gott mit ihm ist und ihn gebrauchte, erkannt. Aber an all das dachte der Elia nimmer. Es war wie ausgelöscht in seinem Gedächtnis. Er sah nur noch die mächtige Isabel und ihre Bedrohung. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So werden auch wir in Psalm 103 aufgefordert. Und vergiss auch nicht, dafür zu danken. Nicht umsonst fordert David sich und uns dazu auf. Unter diesem Ginsterstrauch beginnt Elia nun ein Gespräch mit Gott. Er schreit zu ihm. Und was schreit er? Hilfe. Hilfe ist auch gut. Es ist genug. Es reicht. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das war natürlich ein Hilfeschrei, eindeutig. Und wenn wir jetzt noch einmal wieder zurückschauen und bedenken, das war der Elia, von dem wir in Kapitel 17 hörten, wie er sagte, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Dieser glaubensstarke Mann, er liegt hier nur noch wie ein Häufchen Elend vor Gott. Es ist genug. Genug gelitten, genug ertragen, genug Kraft gelassen. Alles hatte mal seine Grenze. Und diese scheint Elia jetzt erreicht zu haben. Aber konnte der Elia das wirklich beurteilen und entscheiden? Jetzt ist es genug, jetzt ist die Grenze erreicht. Hat er nicht schon höhere Hürden mit seinem Gott zusammen in seinem Leben übersprungen? Und brauchte das Volk ihn jetzt nicht als Helfer und Führer wieder auf dem Weg des Glaubens? Doch Elia ist unauffindbar. Er sitzt im Loch und sagt, es ist genug, mir reicht's jetzt. Aber das Gute finde ich an der Geschichte, Elia wirft sein Leben nicht weg, sondern er wirft sein Leben Gott hin. Er schreit zu Gott und bittet ihn, so nimm nun, Herr, meine Seele, und gibt sich damit mit dieser Bitte in Gottes Hand. Ich finde es so schön. Elia durfte ein Häuflein Elend sein, aber er war es vor Gott. Und so schläft Elia unter diesem Ginsterstrauch ein. Aber Gott hat diesen zerschlagenen Elia genauso lieb wie an dem Tag, an dem er als unerschrockener Kämpfer auf dem Karmel für ihn gerade stand. Gottes Fürsorge und seine Liebe war die gleiche. Und er ist auch hier in der Wüste gegenwärtig und hält seine Hand über ihm. Er weiß, was Elia braucht. Und wie es in seinem Inneren aussieht. und erhält Elia nicht eine Strafpredigt. Er macht ihm auch keine Vorwürfe wegen seiner Verzagtheit. Gott ist und bleibt der liebende Vater, der nur darauf wartet, dass sein weggelaufener Sohn wieder in seine Arme zurückläuft. Ist das nicht ein großer Trost, dass er auch uns nachgeht? In gleicher Weise. Und dass auch wir ihm einfach sagen dürfen, wie es uns geht, was wir empfinden, was wir nicht verstehen können. Und dass er nur darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. In 5 Schritten können wir nun in den Versen 5 bis 18 sehen, wie barmherzig und freundlich Gott Elia wieder zurechthilft. Aber bevor wir uns diese 5 Schritte miteinander ansehen, wollen wir noch einmal miteinander singen. Und zwar das Lied, wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich durch Gottes Macht. Schwester Renate, ich will nur was kurz davor sagen. Und zwar stammt dieses Lied von Philipp Friedrich Hiller. Auch er hatte mit Mutlosigkeit und Verzagtheit zu kämpfen. 1699 als Sohn eines Pfarrers geboren und später selbst Pfarrer, verliert Hiller mit 52 Jahren innerhalb eines halben Jahres seine Stimme und kann 18 Jahre lang bis zu seinem Lebensende sich nur noch mühsam verständigen. Alle empfohlenen Medikamente brachten keine Besserung. Hiller wurde immer bedrückter und verzweifelter. In dieser Zeit tat ihm Gott eine andere Tür auf. Hiller wurde ein fruchtbarer Schriftsteller und Liederdichter. 1073 Lieder stammen aus seiner Feder. Und mit diesen Liedern hat er mehr Menschen erreicht, als er je mit seiner Stimme und mit seinen Predigten hätte erreichen können. Und jetzt singen wir dieses Lied, wenn ich an mir selbst verzage. Und nun diese 5 Schritte der Hilfe Gottes. Ich lese zunächst einmal die Verse aus Kapitel 19, die Verse 5 bis 8. Und siehe, ein Engel rührte Elia an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinen Häupten ein auf heißen Steinen gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Das Erste, Gott sorgt für Elias leibliche Bedürfnisse: Schlaf, Essen und Trinken. Statt einer Strafpredigt verordnet Gott Elia erst einmal Schlaf, Essen und Trinken. Das ist das, was der erschöpfte Elia jetzt am meisten brauchte. Elia darf schlafen. Und dann kommt dieser Engel, der ihn anrührt und ihn auffordert: Steh auf und iss. Und als Elia sich umsieht, sieht er einen Krug mit Wasser und Brot, der Tisch ist sozusagen gedeckt. Elia, oder der Engel muss ich sagen, der Engel gab Elia nicht liegend etwas zu essen. Elia soll aufstehen, er soll sich hinsetzen, er soll seine Schlafstätte verlassen. Und dann isst Elia und legt sich wieder schlafen. Da sehen wir dran, wie erschöpft dieser Mann war. Noch einmal fordert ihn der Engel auf mit der Begründung: Du hast einen weiten Weg vor dir. Und wieder ist Elia. Und da merken wir auch, er hat wieder ein Ja zum Leben gefunden. Das Zweite, was Gott ihm verordnet, ist ein tüchtiger Marsch. Du hast einen weiten Weg vor dir, sagt ihm der Engel. Gott hatte Elia nicht aufgegeben, trotz seinem Davonlaufen. Er will nicht auf seinen Knecht verzichten, er hat noch Aufgaben für ihn bereit. Und Elia gehorcht und läuft in der Kraft der empfangenen Speise bis zum Berg Horeb, mögen vielleicht 350 bis 400 Kilometer gewesen sein. 40 Tage ist er unterwegs. Und in diesen Tagen, könnte ich mir denken, ist manches durch sein Herz und durch seine Gedanken gegangen. Manches mag sich auf dem Weg in seinem Kopf wieder zurechtgerüttelt haben. Gott weiß, dass wir manchmal Abstand brauchen von manchem Erleben, auch von manchem Bedrängenden. Und Gott weiß auch, dass Bewegung in der frischen Luft gut tut, um im Gebet auch Lasten ablegen zu können und wieder klar denken zu können. Eine dritte Hilfe: die Erinnerung an die Großtaten Gottes in der Vergangenheit. Die Erinnerung an die Großtaten Gottes in der Vergangenheit. Elia wanderte ja nicht an einen x-beliebigen Ort, sondern an den Gottesberg, den Horeb. An den Ort, an dem auch das Volk auf seiner Wanderung nach Kanaan gezogen war. Den Ort, an dem Gott mit den Israeliten einen Bund geschlossen hatte und ihnen die Gebote gegeben hatte. Ich könnte mir denken, dass Gott Elia damit an die Geschichte seines Volkes erinnern wollte, an seine Treue, an seine Fürsorge, die sie auf diesen 40 Jahren in der Wüstenwanderung erfuhren. Ihre Kleider hielten durch, ihre Schuhe waren nicht zerschlissen. Und es ist auch für uns eine Hilfe, wenn wir uns immer wieder dankbar darauf besinnen, was Gott in unserem Leben und im Leben anderer schon getan hat. Der Beter von Psalm 77 sagt: Ich will rühmen die Taten des Herrn, denn ich gedenke deiner vorigen Wunder und besinne mich aller deiner Werke und ziehe deine großen Taten in Betracht. Eine vierte Hilfe. Gott gibt Elia Gelegenheit, seinen Kummer auszusprechen. Ich lese die Verse 9 und 10 dazu. Und er ging daselbst in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Nun erstaunt's uns aber doch, dass nach dem Vorausgegangenen Elia wieder in einer Höhle landet. Aber da kommt das Wort des Herrn zu ihm. Elia hört die Stimme Gottes, der ihn fragt: Elia, was tust du denn hier? Elia hat sich im Selbstmitleid verrannt, aber Gott kommt zu ihm. Er kommt zu ihm in seine Höhle. Er kommt zu ihm an den Ort, an den er sich erneut verkrochen hatte, und fragt ihn: Was machst du hier? Bist du hier richtig? Gehörst du hierher? Und was sollte der Elia darauf antworten? Er war einfach davongelaufen, ohne Gott zu fragen. Vielleicht gilt diese Frage manchmal auch uns. Wo bist du gelandet? Bist du an dem Platz, wo ich dich haben möchte? Aber, und das ist auch wieder so schön in dieser Geschichte zu entdecken, in dieser Frage, die Gott Elia und vielleicht auch uns stellt, liegt bereits seine Hilfe. Elia darf vor Gott seinen ganzen Kummer aussprechen. Er darf vor ihm klagen. Er darf sein Herz vor ihm ausschütten, alles sagen, was ihm Not macht, was er nicht verstehen kann. Er darf bekennen, warum er hier ist, ganz ehrlich. Und Elia darf sich von Gott wieder zurechthelfen lassen. Gott hört sich alles an. Er widerspricht Elia nicht, er korrigiert ihn auch in keiner Weise. Seine Antwort ist vielmehr eine klare Aufforderung an ihn: Komm heraus aus deiner Höhle. Und ein fünftes. Gott beschenkt Elia mit einer neuen Offenbarung und mit Aufgaben. Elia folgt der Aufforderung Gottes. Er tritt aus seiner Höhle und bekommt von Gott Anschauungsunterricht darüber, wer dieser ist, wie er ist und wie er handelt. Ich lese wieder einige Verse, und zwar die Verse 11 bis 14. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Heerscharen, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwerte umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Noch einmal wird Elia von Gott gefragt, was tust du hier? Und noch einmal wird an seiner Antwort deutlich, wie falsch er immer noch seine Situation sieht. Aber Gott entlässt ihn nicht aus dem Dienst. Elia erhält neue Aufgaben. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück nach der Wüste und wandere gen Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und sollst Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, zum Propheten salben an deiner Stadt. An Elias Leben können wir sehen, dass auch Männer wie er in Höhlen und Löcher der Resignation fallen können. Aber wie wichtig ist, dass wir uns herausführen lassen und dass wir uns wieder mit einer neuen Schau über uns selbst und über unseren Gott beschenken lassen. Er kann und will den glimmenden Docht unseres Glaubens wieder zu einer brennenden Flamme machen. Ein Wort von ihm genügt, um unseren Seelen wieder Frieden und Gewissheit, Mut und Zuversicht und Trost zu schenken. Ich bete noch. Jesus, und ein solches Wort hast du für jeden von uns bereit, der vielleicht gerade jetzt auch hier sitzt und mutlos und verzagt ist. Danke, Herr, dass wir an Elia das sehen durften, dass du deinen verzagten, verzweifelten Diener nicht fallen gelassen hast, dass du ihm nachgegangen bist, dass du ihm keine Vorwürfe gemacht hast, sondern dass du ihm ganz praktisch geholfen hast. Und so willst du es auch bei uns tun. Du kennst uns durch und durch, weißt, was wir gerade vielleicht auch Schweres erleben, womit wir zu kämpfen haben. Aber es gilt auch für uns, Herr, ein Wort von dir. Und du kannst den glimmenden Docht unseres Glaubens wieder zu einer brennenden Flamme entfachen. Danke, Herr, dass wir damit rechnen dürfen. Amen. Jetzt singen wir noch einmal, und zwar das Lied »Keiner wird zu Schanden« im grünen Liederbuch, die Nummer 304. Dank, Schwester Renate. Jetzt stellen wir uns noch für die kommende neue Woche unter den Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Ansonsten, wer schon gehen muss, wünsche ich von Herzen eine gesegnete neue Woche. Und so Gott will, bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.